ARD. SWR Kultur. Forum.
Zwischen Kulturkampf und Klassikern, wie politisch darf das Theater sein? Am Mikrofon ist Christine Hartauer. Wir haben in Deutschland ein ziemlich einzigartiges System mit unseren Stadt- und Staatstheatern. Sie werden einerseits von der öffentlichen Hand getragen und sind andererseits sehr, sehr frei darin, wie sie ihre Spielpläne gestalten, was sie auf der Bühne zeigen. Das garantiert Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Da wird die Kunstfreiheit eben als gut besonders geschützt. Aber dadurch entsteht auch ein besonderes Spannungsfeld, weil wir haben einerseits diese finanzielle Angelegenheit, die öffentliche Hand, die die Theater trägt. Und vielleicht damit geht auch einher eine gewisse Neutralität, darüber werden wir diskutieren. Und andererseits eben diese Frage nach der Kunstfreiheit. Also wie frei sind die Theater wirklich darin, wie sie ihr Programm gestalten? Politiker der AfD beispielsweise fordern, das Theater wäre zu politisch, es dürfe nicht so politisch sein. Deswegen stellen wir uns die Frage, wie ist es denn? Also wie politisch, wie kritisch darf das Theater sein? Und das diskutieren wir heute eben passenderweise auch hier im Badischen Staatstheater im Rahmen der Diskussionsreihe Hashtag Grundrechte. Und mit mir auf dem Podium sitzen Max Bauer. Er ist ein Kollege aus der SWR-Redaktion, in der ARD-Rechtsredaktion vor allen Dingen tätig. Dort ist er Reporter und Redakteur. Dann ist bei mir Björn Heyer, Literaturwissenschaftler, Theaterkritiker und Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Und bei uns auf der Bühne ist auch Hasko Weber, Intendant des Theater Cottbus und auch Theaterregisseur. Hasko Weber, Sie haben 12 Jahre lang das Deutsche Nationaltheater in Weimar geleitet, in Thüringen. In Thüringen hat die AfD bei der letzten Landtagswahl über 30% erzielt, also mehr als ein Drittel der Menschen haben die AfD gewählt. Wie frei konnten Sie dort Theater machen?
Ja, eine erwartbare Frage, wenn man aus Thüringen kommt. Ich kann hier ganz klar sagen, wir sind aus diesem politischen Spektrum am Deutschen Nationaltheater in keiner einzigen Stelle ins Visier genommen worden, außer dass die AfD in ihrem Wahlprogramm das Deutsche Nationaltheater als wichtigen Standort, als Denkmal der deutschen Geschichte erwähnt. In keinem einzigen anderen Wahlprogramm der letzten Landtagswahlen ist eine andere Partei darauf eingegangen, dass das tatsächlich stimmt. Die Weimarer Verfassung ist in dem Haus zumindest entwickelt und dann auch unterschrieben worden. Insofern will ich gleich mal ganz klar sagen, die Zeit der Provokation, der direkten Einflussnahmeversuche liegt aus meiner Sicht hinter uns. Es gibt aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum natürlich immer noch einzelne Protagonisten, die ihre Vorstellung davon, wie Kultur und Kunst zu sein hat, öffentlich äußern. Man kann das auch als Vorteil sehen, weil die das sagen und dadurch sind sie ortbar und da kann man sich auch zur Wehr setzen. Ich glaube, dass wir inzwischen anderen Taktiken begegnen müssen, die sich im Zusammenhang auch mit finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen und der Landkreise abspielen. Die AfD ist in der Opposition, in vielen Ostbundesländern sehr stark vertreten. Zu Baden-Württemberg sage ich gleich später noch was. Und da kommt es dann zu Fällen, das ist verbürgt, in einer Stadt, ein größeres Theater, der parteilose Oberbürgermeister muss das Budget als gekürztes Budget vorschlagen. Und die einzige Fraktion im Stadtrat, die sagt, am Theater wird nicht gekürzt, ist die AfD. Damit wird der Spielfeldrahmen verändert, der Zeiger herumgedreht und die Argumentation ganz kompliziert. Ist natürlich aus der oppositionellen, fraktionellen Stärke heraus dann plausibel. Das muss man auch noch nicht beweisen. Aber dagegen dann mal zu argumentieren, auch als Intendant und zu sagen, nee, also diese Meinung, das wollen wir jetzt nicht, das zertrümmert alles. Und letzter Satz. Ich glaube, unser Problem ist viel weniger die AfD als das breite Spektrum der Gesellschaft, die inzwischen Veränderungen erfahren hat und durchaus auch bereit ist, Positionen mitzutragen, die in die Richtung gehen, naja, das ist doch öffentlich finanziert, das sind doch unsere Steuergelder, dann sollen die da auch mal das machen, was wir wollen. Und damit wird natürlich völlig ausgehebelt, was Sie eingangs gesagt haben, dass dieser Artikel 5 ist ja eine Trennlinie. Das ist ja eine, man würde heute fast sagen, Brandmauer, das nehme ich aber zurück. Nach dem Desaster der Nazis ist das ganz bewusst ins Grundgesetz gekommen, um klarzukriegen, die Politik ist verpflichtet, Bildung und Kultur zu finanzieren. Freiwillige Finanzierung, das ist inzwischen auch nicht mehr so einfach. Und das war's. was mit dem Geld gemacht wird, wird in Hände gelegt, in Verantwortung gebracht, Leuten übergeben, die dann künstlerisch arbeiten. Und die sind mit diesen Mitteln frei. Deshalb würde ich diesen Zungenschlag der Abhängigkeit gar nicht aufkommen lassen. Ich finde es eine ganz falsche Diskussion. Das mutet in der Praxis manchmal so an, aber da wölbt sich ein anderes Verständnis über diesen Artikel 5 und da muss man aucheinpassen.
Max Bauer, Kurt Tucholsky hat gesagt, Satire darf alles, das Theater auch.
Ja, das ist der Satz, der mir auch eingefallen wäre als Jurist. Einfach deshalb, weil wenn man als Jurist über die Kunstfreiheit in Artikel 5 sprechen soll, dann wird man immer so ein bisschen leicht nervös. Also nicht, weil man so wenig von Kunst verstehen würde oder eben auch nicht ins Theater gehen würde als Verfassungsjurist, sondern einfach deshalb, weil ich glaube, man diesen Aspekt besonders bewusst hat, den Herr Weber gerade angesprochen hat, nämlich ab gewissem Punkt war es das, dass sich der Staat in diesen Freiheitsbereich einmischt. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anguckt, dieser Artikel 5 im Grundgesetz, der hat eine ganze Reihe Grundrechte und die Kunstfreiheit ist durchaus ein besonderes. Ich erläutere das ganz kurz, weil es wirklich nicht jetzt juristisch klingen soll, sondern es wirklich wichtig ist. Im Absatz 1 von Artikel 5 steht die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Eins weiter drunter, Absatz 2, steht drin, dass durch Gesetze da durchaus eingegriffen werden kann in die Meinungsfreiheit. Klar, wenn ich meine Meinung benutze, um jemanden zu schmähen, zu beleidigen, runterzumachen, seine Menschenwürde anzugreifen, dann darf ich das nicht. Und dann darf es zum Beispiel Strafgesetze geben, die sagen, Moment mal, das ist eine Beleidigung, steht im Strafgesetzbuch. Jetzt gibt es den Absatz 3, da steht die Kunstfreiheit drin und auch die Wissenschaftsfreiheit. Und da steht nicht sowas drunter mit der Einschränkung. Also wir Juristen sagen, die Wissenschafts- und Kunstfreiheit ist schrankenlos. Die ist ein besonderes Grundrecht. Also eigentlich von der Struktur sogar wichtiger, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen aus dem Fenster lehnend, nicht normativ, aber von der Struktur wichtiger als die Meinungsfreiheit. Und eingeschränkt kann diese Kunstfreiheit nur werden durch andere hochrangige Verfassungsgüter. Und das ist genau das, was Sie angesprochen haben, Herr Weber, dass man wirklich einen Bereich hat, da will man eigentlich nicht ran. Und da sollte ich eigentlich auch als Jurist sozusagen den Mund halten, weil das der Bereich ist, wo die Kunst ganz frei sein soll. Jetzt haben wir natürlich das als Theorie, weil in einer Gesellschaft, die natürlich als demokratische Gesellschaft auch staatlich organisiert ist, zwar demokratisch legitimiert, aber staatlich organisiert, kann es alle möglichen Konflikte geben. Und es kann vor allem die Notwendigkeit geben, dass natürlich der Staat sagt, wir organisieren diesen Raum der Freiheit der Kunst, aber das machen wir natürlich auch mit Recht. Und da gibt es auch mal Konflikte. Natürlich kann die Kunst auch benutzt werden, um andere Rechte ja einzuschränken. Und natürlich kann auch die Kunst Fragen stellen, wie zum Beispiel, wir hatten es bei der letzten Documenta, diesen Antisemitismus-Skandal. Da kann natürlich die Politik nicht sagen, wir lassen uns da vollkommen raus. Also wir geben Geld und lassen dann zum Beispiel Antisemitismus in Kunstform zu. Das heißt, wir merken, da gibt es Konflikte und die muss man auch irgendwie rechtlich lösen. Aber nochmal, deshalb war dieses Zitat Kurt Tucholsky, was er zur Satire gesagt, ganz passend. Eigentlich ist man als Jurist nervös, weil man will natürlich, dass die Kunst und vor allem das Theater möglichst viel Freiheit hat.
Björn Heyer, als Theaterkritiker kommen Sie sehr viel rum. Wie beobachten Sie das? Wie stark stehen Theater unter Druck?
Also ich würde schon sagen, dass die Kunstfreiheit heute wahrscheinlich stärker denn je verteidigt werden muss. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Herr Weber hat es schon ein bisschen angedeutet, dass aus meiner Sicht auch nicht allein die AfD diejenige ist, die versucht, Druck auf den Kulturbetrieb auszuüben. Ich habe in den letzten Wahlkämpfen immer die ganzen Parteiprogramme mit großem Durchhaltevermögen lesen müssen und das dann auch immer kommentiert. Und da sehen Sie schon eigentlich, wie von verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen ideologischen oder weltanschaulichen Hintergründen doch ein bestimmter Kunstbegriff konstruiert wird und der am besten auch auf die Theaterlandschaft irgendwie auch aufoktroyiert werden soll. Da lesen Sie bei, ich sage jetzt mal, den Parteien der Mitte ganz oft, Kultur ist der Kitt der Gesellschaft. Sie lesen sowas wie Demokratisierungsmotor und all diese Phrasen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, die Kunst und vor allem eigentlich das Theater muss eine sozialpädagogische Einrichtung werden, die alle zu guten demokratischen Bürgerinnen und Bürgern erzieht. Das ist sozusagen etwas, was meines Erachtens so aus der Mitte irgendwie auch stark kommt. Dann gibt es natürlich jetzt auch zunehmend einen Druck, die Kulturlandschaft ökologisch auszuprobieren. auszurichten, was ja auch alles richtig und gut und notwendig ist. Aber es sind natürlich Einflussfaktoren. Und was mir dann eben auch noch auffällt, wenn Sie das Ganze mal so quantitativ nebeneinander legen, diese Programme, dann sehen Sie, die AfD hat seit vielen Jahren das, also meistens das längste kulturpolitische Programm. Da sind ganz viele Ausdifferenzierungen drin, identitätspolitischer Natur. Da werden so alte, pathetische Begriffe wie Denkmal, Nationalität, das wird dann alles betont und quasi deduziert auf den ganzen Kulturbetrieb. Und dann sieht man eben auch das Versagen der anderen Parteien, die neben diesen Floskeln häufig ganz kurze Abschnitte haben, also CDU und SPD, beschämend eigentlich, was die im Bundestagswahlprogramm zur Kultur drinstehen hatten. Bei den Grünen war es noch etwas länger, aber da sieht man natürlich, die AfD hat eins erkannt. Sie hat erkannt, wie man gesellschaftsverändernde Prozesse über die Kunst erreichen kann. Also zumindest ist das die Ambition, würde ich mal sagen. Während die anderen Parteien teilweise noch so ein bisschen wie vor Jahrzehnten die Kulturpolitik so als das siebte Rad am Wagen ansehen. Ja, also da schreiben wir ein paar schöne Sachen rein und dann ist irgendwie alles gut so. Aber nein, ich glaube, die anderen Parteien müssen es ernster nehmen. Sie müssen sich auch mehr darüber im Klaren werden, was ist aus ihrer Sicht Kunstfreiheit, auch jenseits dieser sozialpädagogischen Überlegungen. Und wenn ich so mit Theatern Machern ins Gespräch komme, merke ich schon, dass das oft beklagt wird. Also natürlich die AfD, wie sie mal mehr, mal weniger Einfluss nimmt. Ich denke, das ist auch lokal sehr unterschiedlich. Aber eben auch, wie doch bestimmte Einflussfaktoren aus der Mitte kommen. Das merkt man auch bei Antragsverfahren, wo man immer begründen muss für bestimmte Projekte, wie inwiefern ist es gesellschaftsrelevant. Ja? Und dann zählt man am besten auch diese Floskeln auf. Also ich würde schon sagen, der Kulturbetrieb ist von ganz unterschiedlichen Seiten unter Druck.
Sie haben es gerade geschildert mit den Parteiprogrammen, Herr Heyer. Herr Weber, Sie haben diese Situation geschildert mit am Theater wird nicht gespart. Warum ist dieses Theater, dieses Feld so ein Kulturkampfplatz für die Rechten geworden? Also quasi, welche Idee steckt da dahinter?
Also ich würde das jetzt wirklich nicht übertreiben. Kulturkampfplatz ist das Theater nicht nur von rechts. Also absolut nicht. Und ich würde die AfD jetzt auch mal beiseite lassen, ehrlich gesagt, weil Peter Lautenbach hatte so eine Zusammenfassung von Übergriffen 2012 bis 2016.
Ne? Genau, vielleicht noch kurz. Peter Lautenbach, ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung, hat es dokumentiert über 5 Jahre, 2016 bis 2021, genau, im März über 100 Übergriffe auf Theater, Theatermacher, Macherinnen. Da ging es dann auch teilweise sogar bis hin zu Morddrohungen, die er da. Und das sind, also die Dunkelziffer ist vielleicht noch höher, weil Theater in der Provinz gesagt haben, wir möchten da nicht vorkommen, weil wir Angst haben, wenn wir erwähnt werden in diesem Buch oder in dieser Aufzählung, in dieser Chronik, dass wir dann noch mehr Übergriffe zu erwarten haben.
2021 ist 4 Jahre her. Die haben einen Strategiewechsel vorgenommen, weil sie sich Gedanken machen über Kultur. Und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die anderen, die Parteien des demokratischen Spektrums, haben das vernachlässigt. Wenn jetzt hier die Stadtverordnetenversammlung von Karlsruhe säße, können wir die Frage, was ist Freiheit der Kunst, ja mal stellen. Was antwortet ein Parlamentarier darauf? Ich glaube, das ist verrutscht. Es geht ja nicht darum, dass man auf der Bühne machen kann, was man will. Das ist auch gemeint, aber das ist nur ein Teil dieser Freiheit. Das ist ein ganz tief aus der Geschichte dieses Landes heraus entstandener Teil dieses Artikels 5. Und um das vielleicht ein bisschen zu ergänzen, die öffentliche Finanzierung von Theatern ist eine Nazi-Erfindung. Das ist die Reichskulturkammer gewesen. Hitler hat damit angefangen in Weimar. Und dann ist das quasi durch das ganze Reich gegangen. Die Theater sind staatlich finanziert worden, wurden ideologisch vereinnahmt und haben dann auch das gemacht, was gewollt wurde. Und die sind sehr stark finanziert worden. Und um das zu trennen und zu sagen, das ist eigentlich eine gute Sache, dass der Staat sich um die Kultur kümmert, aber er darf sich nicht einmischen, ist dieser Artikel 5 entstanden. Das ist gar nicht so schlecht, dort immer mal hin zurückzugehen, weil die Brisanz der Dinge es vielleicht erfordert. Ich glaube, das, was wir tun müssen, Sie alle, wie Sie hier sitzen, als Wählerinnen und Wähler, als Besucherinnen und Besucher, wir müssen die anderen Parteien fragen, was habt ihr vor? Was habt ihr für einen Plan? Was ist Bildung? Was ist Kultur? Ohne, dass ihr sagt, wir machen euch auch gleich einen Spielplan. Sondern was ist das gesellschaftliche Ziel? Und die Mehrheit, von der ich vorhin gesprochen habe, mir macht das eher Sorge, weil, gehe ich mal von Karlsruhe weg, das kenne ich jetzt nicht gut genug, aber das ist in Weimar genauso wie in Cottbus, ein großer Teil der Parlamentarier, die zu entscheiden haben über Mittel und auch über ihre Stadt, über Kulturpolitik, haben inzwischen ein anderes Verständnis von diesen Institutionen. Ja, da steht so ein deutsches Nationaltheater in einer Stadt mit 65.000 Einwohnern, ein Budget von 30 Millionen. Die Stadt ist mit 6,5 Millionen beteiligt, der größte Batzen in den freiwilligen Mitteln. Das ächzt und klappert und findet irgendwie dann immer noch das Handzeichen. Aber die Zahl derer, die sagen würden, brauchen wir denn das wirklich? Ist denn das wirklich wichtig? Die ist groß geworden und die ist nicht bei den Blauen. Und dort müssen wir hin, das müssen wir rauskitzeln. Da rede ich nicht davon, dass ein Haushalt eng sein kann und eine Stadt vielleicht weniger Geld hat. Sowas wird ja hier auch diskutiert. Das geht immer auf und ab. Aber wir dürfen deshalb nicht grundsätzlich in Frage stellen, wofür öffentliche Mittel zur Verfügung stehen sollen. Weil wenn wir das machen, dann müssen wir über die Freiheit nicht mehr reden.
Ich würde vielleicht da auch noch mal reingehen und zwar fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass, und den Eindruck teile ich auch, dass doch ein bestimmter Anteil des Publikums immer kritischer wird oder gar nicht mehr ins Theater geht oder auch in so eine Radikalopposition zum Kulturbetrieb gegangen ist. Ich würde da ein bisschen auch an der Stelle schon mal Salz in die Suppe streuen. Wenn wir so ein bisschen auch, wir reden ja über das politische Theater, wenn wir so die letzten 10 Jahre vielleicht mal zurückgucken, jetzt ändert sich das aus meiner Perspektive wieder etwas, aber da hatten wir schon teilweise auch, man kann nie pauschalisieren, es sind immer jetzt Tendenzaussagen, aber es gab schon viele Inszenierungen, die ich gesehen habe, die so in dieser Theaterbubble auch entstanden sind, ja, die so den Eindruck erweckten, man dreht sich so selbst zirkulär um bestimmte politische Themen, um bestimmte politische Ansprüche. Und ich spitze das Ganze auch mal zu ein wenig. Also, dass man ins Theater gehen konnte für manche Stücke, die, sagen wir mal, eher von der Kolorierung so linksgrün angehaucht waren, ja. Und ich würde mich selbst auch in dieses Publikumsspektrum wirklich dazuzählen, ja. Ich bin auch jemand linksgrün versifft, sozusagen, ja. Aber das waren dann Stücke zum Beispiel, was weiß ich, über Identitätspolitik, über Gender, Feminismus, queere, Trans-Themen, die alle wichtig sind, die wir alle auch noch viel mehr flankieren müssen. Aber man ist in dieses Theater dann rein und ich spitze jetzt bewusst zu, als ein Mensch, der die Welt verbessern will. Danach geht man raus und klopft sich auf die Schulter und sagt, ach toll, dass ich heute wieder ein Stück gesehen habe, das mich so in meiner Haltung bestärkt. Und ich war das irgendwann auch als Kritiker ein Stück weit leid, in solche Stücke zu gehen, bei denen ich am Anfang irgendwie wusste, was jetzt auch kommen wird. Und ich glaube, was das Theater vielleicht etwas stärker machen müsste, und ich glaube, jetzt passiert es auch immer mehr, so in meiner Wahrnehmung, wenn wir auch über Beispiele vielleicht noch reden, das Publikum auch mal mit Widerständigkeit zu konfrontieren, mit dem Anderen, mit dem Fremden, mit dem Unerwarteten, mit dem Überraschenden. Ja, auch etwas, woran ich mich reibe, Positionen, die nicht die meinigen sind. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die das Theater viel stärker noch in den Blick nehmen muss und wo es vielleicht auch seinen Anspruch auf Kunstfreiheit noch viel stärker verteidigen und ausbauen kann.
Ich würde es ein bisschen anders sehen. Das heißt also, wenn es jetzt eine Gender-Thematik auf der Bühne gibt, dann hat die auch, glaube ich, erstmal für einen kleineren Kreis eine selbstbestätigende Wirkung als für einen großen Publikumskreis. Da werden sehr viele Leute sein, die damit gar nichts anfangen können. Die bleiben außen vor. Das ist dann eine zu kleine Bubble. Wenn ich andere Themen aufgreife, dann ist das das gute Recht und wir sollten das in den Häusern tun, so breit wie möglich zu streuen, weil eine einzelne Aufführung ist eine einzelne Aufführung, Spielplan ist ein Spielplan. Und am Ende muss es aber in der Stadt relevant sein. Das sage ich nicht als Politiker, sondern das sage ich als Theatermacher. Wenn keine Themen dabei sind, die Leute interessieren und die dann so aufgearbeitet sind, dass man mit Spannung dorthin geht und sich vielleicht auch überraschen lässt, dann wird es schwierig. Ja, und dann werden natürlich diese Debatten befeuert, inwiefern ist das eigentlich gerechtfertigt, in diesen Größenordnungen Kultureinrichtungen zu finanzieren. Und diese Freiheit, im Grundgesetz steht ja nicht mit dazu Verantwortung, aber Freiheit, sich Freiheit zu nehmen, also auf jeder Probe oder mit jedem Spielplan oder mit dem, was ein Theater macht, frei, heißt das auch, man hat dafür dann auch seinen Kopf hinzuhalten. Das, was noch nicht gemacht wurde, ist frei.
Max Bauer, gibt es da Grenzen? Also Provokation auf der Theaterbühne ist ja auch immer wieder mehr. Wir hatten es in Stuttgart mit Florentina Holzinger, mit ihrer Sankta-Oper, die interessanterweise in Mecklenburg-Vorpommern für keinerlei Aufregung gesorgt hat. Wo liegen denn so die Grenzen der Kunstfreiheit?
Dieser Artikel 5 Absatz 3, nochmal gesagt, der ist wirklich sogenanntes schrankenloses Grundrecht. Also in der Dogmatik unseres Verfassungsrechts wirklich nur einschränkbar durch gleichrangige Verfassungsgüter. oder eben natürlich Grundrechte anderer. Natürlich kann ich sozusagen kein Theater machen, wo ich ein Stück mache, das jemanden runtermacht, jemanden beleidigt, in seiner Menschenwürde verletzt. Also das Problem ist, wir haben vom Verfassungsgericht nicht so viele Urteile, jetzt würde ich sagen zum Glück nicht so viele Urteile, die die Kunstfreiheit betreffen, was natürlich andersrum einfach sagt, es gab einfach nicht so viele Eingriffe in die Kunstfreiheit, dass man wirklich vor dem obersten Verfassungsgericht landen musste. Es gibt ein paar Hinweise in anderen Kunstbereichen, wo man sagen kann, okay, wie definieren wir eigentlich diese Grenzen? Da gibt es ein paar wenige Fälle, muss man sagen, in der sozusagen Geschichte der Bundesrepublik, der Verfassungsrechtsgeschichte. Also es gibt natürlich aus dem Literaturbereich Fälle, zum Beispiel Esra. Das war eine Entscheidung, der Roman Esra von Maxim Biller. Da erging auch ein Verbot, das teilweise gehalten wurde. Und da geht es dann immer darum, dass man mit Mitteln der Kunst wirklich jemanden runtermacht. Also da war es der Fall gewesen von Maxim Biller, da war die ehemalige Lebensgefährtin von Maxim Biller zu deutlich zu erkennen, eben in diesem Roman. Aber auch da, und ganz interessant, hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir müssen, wenn wir auf die Kunst gucken, Kunst natürlich als Kunst nehmen. Das heißt, es geht um Fiktion, es geht um Fantasie, es geht um Gestaltung, es geht um eine ganz eigene Art von, ich sage jetzt mal juristisch, Normativität, ästhetische Normativität. Das sind andere Kriterien. Und wir gucken uns die Kunst auch kunstspezifisch an, wie das Verfassungsgericht sagt. Das heißt, eigentlich mit der Brille der Kunst und wollen da eigentlich wirklich nicht rein. Und erst wenn es absolut offenkundig ist, dass die Kunst als Kunst missbraucht wird, um Rechte, wesentliche Rechte sozusagen zu verletzen, dann könnte man da die Grenze ziehen.
Ich schließe mich an. Bisher ist es auf der Bühne zugelassen, den Hitlergruß zu zeigen. Das ist im öffentlichen Raum eine Straftat, sofern sie überhaupt noch verfolgt wird. Und da ist das dann interessant, was ich als Künstler mit der Freiheit, die dann weit geht, das könnte man jetzt auch personenbezogen auslegen oder die Frage auch des Rollenverständnisses, der Repräsentation von Frau und Mann auf der Bühne und so weiter und so fort. Ich habe die Freiheit, künstlerisch zu entscheiden, dass ich einen Schritt gehe, weil ich denke, dass der wichtig ist. So. Und dann wird der verschiedene Reaktionen auslösen. Aber geschützt ist er durch diese Freiheit. Die Grenzüberschreitung markiert dann auch eher einen Teil der Gesellschaft, eine Community oder vielleicht sogar eine Mehrheit oder ein Einzelner, das kann auch sein. Und da kommen wir, glaube ich, auch weiter vor. Was die Freiheit inzwischen aber auch beeinflusst ist, ich zitiere mal ein Zuschauergespräch, wo eine Frau aus dem Publikum, eine Schauspielerin, sagte, na, das dürfen Sie heute aber so nicht mehr spielen. So, die hatte ein sehr zeitgemäßes Verständnis davon, was eine Frau auf einer Bühne sein sollte. Und da habe ich gezuckt. Ich dachte, aus der Ecke, und das kann man ja nachvollziehen, Sie alle haben eine Meinung dazu, wie Dinge sein sollen. Und wir haben uns dort schon Regelwerke aufgebaut und auch bestimmte Grenzen, Leitplanken sind entstanden in der Gesellschaft. Die halte ich auch für gefährlich. Also würde ich mir eigentlich immer wünschen, dass Leute Mut haben, diese Leitplanken immer wieder umzuschmeißen. Nicht wild zu provozieren, sagen, Leute, kommt, ja, wir müssen unser Zusammenleben gestalten, aber wir müssen es auch immer wieder verwürfeln und wieder neu zusammenbauen. Sonst verhärtet das. Und da ist die AfD mit ihren völkischen und national orientierten Kunstvorstellungen fast lächerlich dagegen. Die sind dann so klein.
Herr Heyer, Sie waren Mitglied der Jury beim Heidelberger Stückemarkt. Es ist ja ein Festival, wo junge Autoren, Autorinnen ihre Theaterstücke einreichen können. Stücke, die eben noch nicht auf die Bühne gekommen sind, wo es wirklich um den Text erstmal geht. Um was beschäftigen sich diese jungen Menschen? Also ich habe mich gefragt, wie gegenwärtig ist vielleicht auch das junge, neue Theater, was da gerade nachkommt?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Bin auch in der Jury für die Mülheimer Theatertage, für die Kinder- und Jugendstücke. Und sowohl da als auch bei den Einreichungen beim Heidelberger Stückemarkt konnte ich schon beobachten, und da hatten wir auch heftige Jurydiskussionen, tatsächlich sind es sehr politische Stücke im Großen und Ganzen. Also in dem letzten Jahrgang, in dem ich dabei war, gab es ein stark feministisches Stück. Es gab zwei Stücke, die Migration, Fluchterfahrung und so weiter thematisiert haben. Während wir in der Gesellschaft häufig über die angeblich unpolitische Jugend reden, kann man das von den jungen Dramatikerinnen und Dramatikern also so nicht sagen. Aber auch da gibt es große Unterschiede und das muss man auch in so einer Jury dann kontrovers verhandeln. Also nobilitiert man jetzt eine Aussage, eine Botschaft, die man vielleicht richtig oder falsch findet, oder prämiert man einen Text, der vielleicht in der Ästhetik stärker ist, aber vielleicht in der Aussage nicht so forciert, ja, der vielleicht nicht so plakativ ist. Und das sind natürlich Diskussionen, die es in der gesamten Publikum gibt, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, das junge Theater, auch das wirklich das Kindertheater, ist aktuell sehr politisch. Also ich kann jetzt aus dem aktuellen Zyklus, den wir uns gerade ansehen, sagen, also Themen wie Depressionen spielen eine große Rolle, Einsamkeit spielt eine ganz große Rolle in den Kinder- und Jugendstücken, aber auch Fremdheit und Migration, Flucht, das treibt die jungen Dramatiker und Dramatikerinnen um.
Und ist das quasi, also wenn Sie eben auch in der Rolle des Theaterkritikers viel unterwegs sind im Land und auch die Spielpläne verfolgen, beobachten, ist es vielleicht auch schon wieder zu viel Gegenwärtiges und politisch im Spielplan? Also bräuchten wir vielleicht auch ein bisschen mehr die lustige Beziehungskomödie ohne gleich den großen Zeigefinger, der Richtung Gegenwart zeigt?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr die lustige Witwe brauchen von Leha oder so. Ist auch schön, wenn das mal gespielt wird. Ja, im Großen und Ganzen erlebe ich momentan, also ich sehe zwei Dinge. Zum einen sehe ich ein politisches Theater, das sich ein bisschen auch wandelt. Also so in meiner Beobachtung, die ich jetzt so habe im südwestdeutschen Raum zwischen Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, ist, dass wir wieder zu einem Theater gehen, das stärker erzählt. Also dass nicht mehr so dieses klassische Diskurstheater ist, wir greifen ein Thema auf und bauen irgendwie eine Handlung drumherum, sondern es geht mehr um Erzählen, es werden auch wieder Geschichten erzählt. Ich glaube, das wird auch gemacht, weil sich die Gesellschaft nach Narrativen sehnt. Die Gesellschaft ersehnt sich, glaube ich, in dieser Zeit der Fragmentierung, der Atomisierung aller Orientierungspfeiler nach Geschichten, die Zusammenhang stiften, das ist ja auch politisch.
Das will die AfD auch.
Das bestimmt.
Ganz eins zu eins.
Bestimmt, ja. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man Geschichten wieder erzählt. Und man kann auch politisches Theater machen und dabei gute Geschichten erzählen. Schönes Beispiel hier aus dem Hausbad ist Staatstheater, die Verlorenen von Ewald Palmitzhofer, grandiose Inszenierung, die nicht plakativ politisch ist, aber die das Thema Einsamkeit auf eine ganz intensive, berührende Weise erzählt. Es gibt sehr viele Stücke, die nicht plakativ politisch sind, aber uns sehr viel über die politische Realität erzählen. Und ich glaube, das Theater muss auch diese emotionalen Räume ganz stark bespielen. Ich glaube, auch das ist etwas, was die Leute heute suchen. Sie suchen Stücke, die auch Gefühle, Stimmung aufgreifen, die sie nicht unbedingt belehren, die sie nicht unbedingt zu irgendwas hindrängen wollen. Und ich glaube, dafür sind Geschichten ganz wichtig und dafür ist auch eine Regie wichtig, die weiß, bestimmte Emotionen auch mal durchzuspielen, auch Biografien zu erzählen. Ja, finde ich auch ganz wichtig, ja.
Asko Weber, Sie haben Spielpläne gestaltet, Sie gestalten Spielpläne, Sie sind Theaterregisseur. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, in Ihrer Zeit, als Sie in Weimar Intendant waren, am Deutschen Nationaltheater dort, dass Sie ein Theaterangebot für jeden machen. Für jeden, wie sah das aus? Und wirklich jeden, also eben auch an die 30%, die, ich komme hier darauf zurück, die AfD wählen?
Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, in einem Interview, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass alle ins Theater kommen. Ich kann ja keine Gesinnungsprüfung machen. Wo kommen wir da hin? Jung und alt, welcher Herkunft, welchen Geschlechts und welcher Einstellung? Wenn das, was wir anbieten, so stark ist, dass die Breite der Gesellschaft sich im Theater wiederfindet, ist das was ganz Wichtiges im Moment. Weil die Räume, die gibt es nicht mehr so viel. Die gibt es im Sport, vielleicht bei Events. Das merkt man ja auch. Da gibt es also Massen, Leute, die große Massenevents suchen und es gibt das Theater. Und in Weimar haben wir fast 900 Plätze. Wenn der Saal ausverkauft ist, ja, dann würde ich mal sagen, dann sitzen dort wahrscheinlich auch 30% Leute drin, die anders an die Wahlurne gehen. Ja? Wir dürfen ja auch immer nicht gleichsetzen, wer AfD wählt, ist ja noch nicht Mitglied. Also das sind in Thüringen sind das, glaube ich, 2.500 Mitglieder. Und dann ist das unter Umständen so, dass eine Carmen oder ein Hamlet oder eine Uraufführung das Publikum so anfasst, dass Leute, die nebeneinander sitzen, die sonst unter Umständen kein Wort mehr miteinander wechseln würden, das auch vielleicht wissen, Weimar ist klein, die kennen sich alle, dass die ins Gespräch kommen. Und damit, das ist so eine Grundfunktion von Theater, aber dorthin wieder zu denken und sagen, das ist schon unsere Aufgabe. Und da kann man auch gezielt im Spielplan was machen. Übrigens, Lustige Witwe, total unterschätzt, würde ich mal sagen.
Möglicherweise.
Ja, inhaltlich vor allem. Und das ist auch nicht mit Metaphern oder mit Begriffen wie, wir müssen das Publikum abholen. Nee, das Publikum ist ja da. Das interessiert sich für Dinge. Und wenn wir das schaffen, dass wir das Interesse treffen, dann könnte diese Mischung ganz gut sein. Dann finde ich das Politische am Theater schon sehr stark drin. Da muss eine Aufführung noch nicht mal politisch ausgerichtet sein.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den Herr Weber gerade gemacht hat, aus einem Gedanken heraus, den ich neulich in der Frankfurter Allgemeinen gelesen habe. Und da hat ein Kollege sich Gedanken gemacht über die psychologischen Stimmungslagen der Leute, die AfD wählen. Also ich glaube, er hat dann gemeint, ja, die Politik würde einfach zu wenig sozusagen Gefühlspolitik machen, man würde zu wenig die seelischen Stimmungslagen aufnehmen, es gäbe zu wenig eine, wie hat er das genannt, Empathie quasi für die charakterlichen Probleme von Menschen, die AfD wählen, hat das vor allem dann zurückgeführt auf Ängste, ne, und hat sozusagen eine politische Psychoanalyse quasi von Angstzuständen gemacht und daraus die AfD erklärt. Ich persönlich halte ihn politisch genommen für vollkommen verkehrt, weil man sozusagen auf der Tradition der Aufklärung erstmal sagen würde, Mensch, die Leute sind noch erwachsen. Und Politik, die sozusagen auf TikTok oder sonst wo, wie der Kollege das gefordert hat, erstmal Gefühlslagen abgreift und sozusagen mit Empathie auf Angstzustände zugeht, ist erstmal nicht das, was wir sozusagen nach dem Ideal einer aufgeklärten Gesellschaft wollen. Und so nehmen wir eigentlich auch Wähler nicht wahr. Also ich muss mir sozusagen als Politiker erstmal nicht Gedanken machen, wie ist die Gefühlslage da, sondern ich muss eigentlich erstmal die Menschen als Erwachsene und als die annehmen, die Kraft ihrer Vernunft sich sozusagen auch selbst definieren können und auch eine gewisse Verantwortung haben, Parteiprogramme zu wählen, um mal zu gucken, was eigentlich aus diesem Land wird, wenn man sozusagen eine neofaschistische Partei wählt. Das ist das eine. Andererseits würde ich damit aufgrund dieses Gedankens eigentlich Herrn Weber genau recht geben wollen, weil im Theater hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit. Da hat man die ganz andere Möglichkeit, mit den ganzen Mitteln sozusagen Seismograf zu sein, als dass man so eine Art irgendwie gefühlliche Politik für die armen Leute macht, die jetzt zufällig mal AfD gewählt haben. Nee, das Problem ist, dass wir haben politisch, dass viele Leute ganz bewusst gerade AfD wählen und zwar nach reiflicher Überlegung. Und das sind auch Leute, die ein Problem mit der Demokratie haben. Und jetzt letztes Wort, deshalb die Wendung. Ich glaube deshalb, dass gerade deshalb Herr Weber mit seinem Ansatz recht hat, weil er eben als Theatermacher da doch einen anderen, vielleicht auch freieren Blick auf das Politische, würde ich jetzt eher sagen, auf den politischen Raum hat.
Ja, wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Das ist eine Aufgabe von Theater. Wenn ich eine formulieren sollte, dann wäre es die. An dem Zusammenhalt der Gesellschaft mitarbeiten. Und die Bevölkerung, die hat eine Emotion. Wut. Also ich würde den Kollegen aus Frankfurt dann mal einladen, aufs Land zu gehen. Auch jetzt in Brandenburg. 600 Leute entlassen in Schwarzheide. Ja, von heute auf morgen. Infrastruktur, eine Katastrophe. Eine eingleisige Bahnverbindung nach Berlin. Weil 1946 die Russen das zweite Gleis abgebaut haben. Ist seitdem nicht neu entstanden. Fahren sie 1,5 Stunden mit der Regionalbahn für 100 Kilometer. Und dort bauen sich die Dinge auf, politisch. Also da würde ich mal sagen, ist das schon längst aus der Angst, ist das raus. Das ist in Wut umgeschlagen und das ist auch sehr gefährlich. Und genau deshalb, glaube ich, haben wir eine Chance zu interessieren und einzuladen. Und wenn ich das mit dem Politischen vielleicht noch ein bisschen erklären darf, das ist ja ein Unterschied zum Ideologischen. Also ein ideologisches Theater finde ich persönlich unspannend. Oder auch eine Einrichtung, die sich auf einer ideologischen Position festmacht. Eine Haltung muss man haben. Neutralität gibt es in dem Sinne nicht. Eine Haltung muss man haben. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in ideologische Fallen tappt. Und politisch ist das gesamte Spektrum, vom Kinderstück bis zur Oper, vom Ballett bis zum Klassiker und von der Uraufführung und dem Projekt, was man macht, weiß ich nicht, bis zum Partizipativen in der Stadt. Das ist das gesamte Spektrum. Das breitet sich aus und das knüpft an. Und Sie, wie Sie hier sitzen, weiß ja nicht, was Sie alle denken oder wo Sie politisch stehen, Sie machen daraus einen politischen Vorgang. Das ist der Punkt. So, wir gehen nie neutral auseinander.
Würden Sie dazu stimmen, Herr Heil?
Ja, zum Teil. Also ich glaube, man muss unterscheiden, und die Unterscheidung wurde jetzt auch schon gemacht, zwischen dem Theater als dem politischen Raum wo man den Anspruch hat, dass alle zusammenkommen, dass wir Mitbestimmung haben, dass wir Partizipation haben, dass wir möglichst niedrige Barrieren haben und so weiter. Und ich glaube, da tut sich ja auch wirklich viel. Also dass das Theater versucht, auf unterschiedliche Gruppen zuzugehen, aus den eigenen Häusern rauszugehen, Schwellenängste abzubauen und so weiter. Wo ich nicht so ganz übereinstimme, ist, ich glaube, dass man unterschätzt, wie viele Menschen sich doch von diesem Kulturbetrieb ganz entfernt haben. Und das ist eine Beobachtung, die machen wir ja bei allen großen Institutionen, die Parteien, die Gewerkschaften, Kirchen, alle verlieren an Bindekräfte. Das sind alles Institutionen, die irgendwie Leute zusammenbringen wollen, die Solidarität schaffen wollen, die Meinungen zu Agglomerationen machen und versuchen zu bündeln. Ich glaube, das Theater ist teilweise auch in dieser Krise, dass es ganze Stadtteile vielleicht auch gar nicht mehr erreicht, ja, aufgrund soziologischer Veränderungen und so weiter. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, wo wir uns dann doch in der Tendenz unterscheiden hier auf dem Podium. Ich glaube, es hängt in Teilen doch etwas damit zusammen, was kommt auf dem Spielplan, mit welcher, mit welcher Haltung. Und da dominieren oder haben über eine Zeit lang hinweg bestimmte Muster dominiert, auch zum Beispiel, wie man die AfD und die Position gezeigt hat. Wie viele Stücke habe ich gesehen, wo rechtsnationale Positionen als Karikatur gezeigt worden sind, ja, oder wo sie ins Monster überführt worden sind. Und ich habe mich gefragt, muss man es nicht anders machen? Also ich erinnere mich noch an ein sehr gutes Stück aus dem Münchner Kammerspiel, weiß jetzt leider gerade nicht mehr den Titel. Es waren Figuren auf der Bühne, die hatten alle unterschiedliche politische Meinungen. Und dann wurde ein Brief von einem AfD-Wähler, der dem zugestimmt hat, vorgelesen. Er wurde ganz vorgelesen auf der Bühne. Dann haben die Figuren auf der Bühne das auseinandergenommen. Sie haben darüber diskutiert. Und das fand ich ein tolles Stück, weil es gezeigt hat, das Theater nimmt diese Position ernst und nimmt sie auseinander. Das ist was anderes, als das nur als eine Karikatur zu zeigen. Ja? Oder ich mache mal, wenn wir von der AfD weg wollen, noch ein anderes Beispiel, Stichwort Bubble. Oder wie offen ist das Theater für das andere? Gutes Beispiel, erfolgreiches Beispiel, vor ein paar Tagen in Bonn gesehen, Legt die Waffen nieder, ein Roman von Bertha von Suttner, 1889. Ein Text, urpazifistisch in seiner ganzen Haltung. Es wird gesagt, warum aufrüsten, wenn wir niemand bedrohen wollen? Wenn wir eine Wehrpflicht haben, sterben nicht Hunderttausende, sondern Millionen. Das sind alles Zitate von Bertha von Suttner. Das bezieht sich zwar auf die deutschen Einigungskriege, aber dieses Stück war so, es war als Inszenierung eine Katastrophe, aber das Stück, der Text war toll. Und da dachte ich, super, dass das Theater das aufnimmt. Weil wie viele Stücke haben wir, die momentan das nicht so thematisieren, die nicht eine kritische Haltung haben zur Aufrüstung, zum Wehrhaftwerden und so weiter. Und da kann man ja hier im Publikum die Meinung oder die Meinung haben. Aber ich fand es mutig, dass das Theater das gemacht hat. Und es sind auch einige rausgegangen während der Inszenierung. Aber man hat es durchgezogen und hat eine Meinung vertreten, wo ich jetzt zumindest sagen würde, es ist nicht die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft. Und das fand ich mutig und honorig, dass das Theater dafür den Raum geöffnet hat und auch Reibungsfläche erzeugt hat.
Das ist schon festzustellen, dass gerade auf dem Theater bestimmte gesellschaftliche Veränderungen zu spät als ernsthaft und tiefgreifend Einfluss bekommen haben. Ich nehme mal das Beispiel Pegida. Ich komme ja aus Dresden, ich habe dort auch eine Geschichte. Dresden hat immer eine dunkle, parteienspektrale, dunkle Seite, schwarz, jetzt blau, gehabt. Es war die ganze Zeit da und plötzlich stand es zu Tausenden auf der Straße. Während im Theater, nicht in Dresden, aber nehme ich jetzt auch mal den Osten, dieses Gefälle, das soziale Gefälle zwischen Ost und West oft auch in der Karikatur endete. Der leicht angetrunkene Ostdeutsche im Turnhemd mit der Bierflasche, das war eine Theaterfigur und es war völlig verschätzt. Das muss man nur registrieren. Also vielleicht ist das auch etwas, was Sie jetzt mit Bubble meinen, dass man sich dort so ein bisschen selber weiter bewegt, ohne in die Tiefe zu gehen. Und dann wird man plötzlich von der Realität überholt. Aber man wird immer von der Realität überholt. Wir müssen ja versuchen zu zeichnen und Dinge auch zu übersetzen. Insofern wäre das ein spannender Vorgang, am Staatstheater Cottbus den Brief eines AfD-Wählers heute mal auseinanderzunehmen. Damit nimmt man dort ein Großteil der Bevölkerung auseinander. Da sind die Kontexte auch verschieden, will ich damit sagen. München ist München und Rudolstadt ist Rudolstadt. Da können Sie sich auch mal eine Aufführung angucken. Und da sind die Schauspieler alle stadtbekannt, der Intendant auch. Und in Weimar wissen auch alle, wo ich wohne. Das ist kein Geheimnis. So, das ist auch brisant. Also die Stadtgesellschaft bietet auch den Raum an, in dem man versuchsweise das Beste tun kann. Und das ist nicht vergleichbar zwischen Hamburg und Görlitz.
Jetzt haben wir intensiv über diese Frage diskutiert, wie politisch darf das Theater sein. Ich würde gern zum Schluss die Frage an Sie drei stellen. Und zwar, wir haben ja hier die Frage, wie politisch darf das Theater sein? Ich frage mich, Max Bauer, wie politisch muss das Theater vielleicht auch sein?
Also ich habe in der Vorbereitung einen Satz gefunden, der bei Gerhard Hauptmann steht. Und da geht es darum, ob man Freude an der Kunst hat oder Freude am Theater hat. Und eine Figur bei ihm sagt, man kann viel mehr haben an der Kunst als seine Freude. Und ich fand den Satz eigentlich ganz passend für unsere Diskussion, einfach deshalb, weil ich mich so gefragt habe, vielleicht auch an das anknüpfend, was Herr Weber gerade gesagt hat, zu erspüren, was da ist an Stimmung in einer Gesellschaft und auch möglichst früh. Das wäre was, was ich mir, glaube ich, wünschen würde von einem politischen Theater und wo ich auch, glaube ich, sagen würde, da wäre ein Muss dahinter, also ein unbedingt, so muss das sein, einfach deshalb, weil es ja auch aus der Vergangenheit ganz gute Beispiele gibt. Also ich denke da zum Beispiel an Ödön von Horvath, 20er Jahre, 30er Jahre, ich glaube, er hat das damals genannt in irgendeinem Artikel, er möchte das Bewusstsein demaskieren, Demaskierung des Bewusstseins. Und ich glaube, das wäre was, was absolut Not täte gerade, dass man die unterschwelligen Strömungen, die dunkel sind, die brutal sind, die irgendwie widersprüchlich sind, dass man die hochholt und dass die wirklich aufbrechen dürfen auf dem Theater in all ihren Formen und auch in dem Unkorrekten und in dem Brutalen, was da drin steckt, um sie aber dann wirklich zu demaskieren. Und das sieht man auch in allen Richtungen. Also es ist ja bei Ödön von Horvath durchaus so, dass er eben nicht nur die Faschisten demaskiert, das macht er vor allem auch aus dem Kleinbürgertum heraus in seiner Analyse, aber auch zum Beispiel sieht er diese Strömungen in der Sozialdemokratie. Also es gibt ein Stück von ihm, das heißt, glaube ich, Italienische Nacht. Und da wird der ganze Opportunismus mit reingenommen, wenn man sich der Macht beugt und dann plötzlich ganz bereit ist, irgendwie seine sozialdemokratischen Ideale dann doch unterzuordnen, wenn man sozusagen den faschistischen Knüppel fürchtet. Und was da aber auch so schnell umkippt und verändert und was drunter liegt und wieder wirklich sozusagen das Autoritäre und die Faszination des Autoritären und der Schrecken, der so auch im Behaglichen liegt, rauskommt. Und das würde ich, glaube ich, mir einfach aus meiner jetzt ganz subjektiven Perspektive an politischem Wünschen im Theater.
Pasco Weber?
Also das Gegenwärtige ist verhängnisvoll, weil man dadurch sozusagen tagesaktuell bleibt. Und das ist für die Kunst oft ganz schwierig. Es geht selten auf. Wenn sich das koppelt mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, mit dem Düsteren oder dem Hellen, und dadurch vergrößert, auch bedrohlich oder überwältigend werden kann, dann würde ich dem absolut zustimmen. Und wir dürfen ja hier nicht nur über Schauspiel reden. Wir haben ja großartige Musikwerke, wir haben Oper, wir haben Tanz. Das alles ist Theater, wir haben Figurentheater, wir haben unfassbar viele Mittel. Und dann kommt man vielleicht dazu, also in der bildenden Kunst ist seit den 60er Jahren ja nicht mehr ganz klar, was eigentlich Kunst ist, weil die Stilepochen geendet haben. Ne? Im Theater haben wir das Problem, dass die wahnsinnige Prägung aus dem 19. Jahrhundert auch im 20. nicht abgelegt werden konnte. Wir haben immer noch Grundeinstellungen dazu, was diese Gebäude in den Städten sein sollen. Die sind in der DNA. Da ist es gar nicht so leicht, diese Erwartungshaltung aufzulösen. Aber ich würde mal sagen, die Kunst ist die Kunst. Und das andere ist das andere. Wenn wir uns darauf bei den Proben manchmal mehr einlassen würden, wäre das, glaube ich, sehr schön. Das hätte auch eine politische Resonanz.
Björn Heyer?
Ja, das Theater ist politisch per se, würde ich sagen. Ja, eben als dieser Raum, wo Menschen zusammenkommen, wo sie gesellschaftliche Prozesse miteinander aushandeln. Auch ein Stück von Christopher Rüpping, das über Trauer erzählt, ist auch irgendwo ein politisches Stück, weil wir uns zusammenfinden und darüber nachdenken, was das ist, ja, und wie uns das alle betrifft, ja. Und ich greife einfach nochmal das Stichwort von Ödön von Horvath auf. Ich freue mich, dass er momentan so wiederentdeckt wird. Ich glaube, hier im Haus ja auch bald, habe ich gehört, Geschichten aus dem Wienerwald, in Stuttgart gerade zur schönen Aussicht. München hat auch mit ihm angefangen, Kasimir und Caroline in dieser Saison. Und das ist ein großartiger Autor, der zeigt, wie man das Politische mit dem Emotionalen, mit der Überwältigung und auch mit ganz viel Witz zusammenbringen kann. Und das ist eigentlich das beste politische Theater, das uns ergreift, das uns überwältigt, das uns verstört und uns vielleicht auch wieder zusammenbringt.
Wie politisch darf das Theater sein? Darüber haben wir hier im SWR Kulturforum diskutiert mit Max Bauer, Redakteur und Reporter der ARD Rechtsredaktion, mit Björn Heyer, Leiter des Künstlerhauses Edenkoben und Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker und mit Hasko Weber, Theaterregisseur und Intendant. Am Mikrofon hier im Bayerischen Staatstheater verabschiedet sich Christine Hartauer.